Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, euch alle zu sehen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, dass man manchmal keinen Antrieb hat. Kennt ihr das? Man nimmt sich Sachen vor und schafft die nicht. Man kämpft so seine Kämpfe und irgendwie ist das alles unglaublich anstrengend. Und da möchte ich heute ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar ist die Frage, die ich uns heute stelle, ist, wo ist mein Antrieb? Vielleicht können wir uns auch fragen, wo ist mein Antrieb geblieben? Er war doch mal da, jetzt ist er irgendwie weg. Was ist los? Liegt das nur an meinem Lebensalter? Oder woran liegt das? Und ich möchte heute euch mit hineinnehmen und alle technikaffinen Leute werden da begeistert von sein. In ein Bild, was ich gebrauchen möchte, um euch etwas deutlich zu machen. Ich habe ja in meinem Berufsleben als Ingenieur viel mit Antrieben zu tun gehabt. Ne? Wortspiel, wo ist mein Antrieb? Mit Antrieben von Fahrzeugen zu tun gehabt. Hauptsächlich Dieselmotoren im Bergbau unter Tage. Ja? Und da seht ihr so einen aufgeschnittenen Motor. Und diese Motoren sind sozusagen das Herzstück eines Fahrzeuges. Ohne einen Motor kriegt man ein Fahrzeug nicht bewegt, man kriegt keine Lasten gehoben, man kriegt keine Lasten gezogen. Der Dieselmotor ist total wichtig. Er ist das Herzstück des Fahrzeuges. Aber wie funktioniert so ein Verbrennungsmotor? Da kommt also Kraftstoff rein und das wird dann ganz fein vernebelt und dann gibt es eine Explosion in dem Motor. Bei den Einmotortypen ist das so, dass man dazu eine Zündkerze braucht. Bei den Dieselmotoren ist das so, dass es von alleine sich entzündet durch die hohe Verdichtung in den Kolben. Auf jeden Fall braucht man Kraftstoff, damit der Motor seinen Sinn erfüllt. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man auch den falschen Kraftstoff nimmt. Ja? Erstmal ohne Kraftstoff haben wir gar keinen Antrieb und mit dem falschen Kraftstoff machen wir den Motor kaputt. Und man kann noch so den modernsten Motor haben in seinem Fahrzeug. Wenn wir keinen Kraftstoff haben, funktioniert das alles nicht. Und man kann den besten Kraftstoff haben, wenn kein Motor da ist, wo man den verbraucht, dann nützt der Kraftstoff auch nichts. Also Kraftstoff und Motor gehören ganz unabdingbar zusammen. Die Bibel sagt, dass unser Herz der Motor unseres Lebens ist. Und was wir tun und sagen oder auch was wir nicht tun und was wir verschweigen, hat ganz viel damit zu tun, was in unserem Herzen los ist. Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht ist, dass unser Motor kaputt gegangen ist durch falschen Kraftstoff. Durch den Kraftstoff der Sünde ist unser Motor kaputt gegangen. Das ist nicht nur so, dass er nur humpelt und rumpelt und einen Motorschaden hat, sondern das ist manchmal so, dass er so ist, wie als würde er rückwärts laufen. Das geht beim Dieselmotor nicht. Aber so man hat so den Eindruck, es geht nur rückwärts. Also der Antrieb nach vorne, der ist überhaupt nicht mehr da, sondern es geht alles irgendwie in die falsche Richtung. Ich habe mal nachgeguckt in verschiedenen Bibelübersetzungen, wie oft das Wort Herz in der Bibel vorkommt. Und das kommt zwischen 860 und 1100 Mal, je nach Übersetzung, vor. Scheint irgendwie wichtig zu sein. Muss wohl was dran sein, dass das Herz eine besondere Bedeutung hat. Und ich habe euch mal ein paar, wenn ihr jetzt dieses Bild von dem Antrieb, von dem Motor, von unserem Herzen so im Auge behaltet, ich habe uns mal einfach ein paar Bibelstellen mitgebracht, die wir uns anschauen wollen, wo es um das Herz geht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, 7. Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Also das, was dir wichtig ist, dafür schlägt dein Herz. Und wovon dein Herz voll ist, nämlich von dem, was dir wichtig ist, davon redest du. Davon geht dein Mund über. Und dann sagt Gott aber auch über das Herz, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Wer kennt sich wirklich aus mit dem menschlichen Herzen? Dann sagt der Herr, ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Aus Jeremia. So, wenn das Herz der Motor unseres Lebens ist, dann will Gott nicht unseren Motor sanieren. Oh, irgendwie doll anstreichen oder irgendwie mal einen Kolben auswechseln oder sonst irgendwas machen, sondern er möchte einen Motortausch vornehmen. Austauschmotor. Neuer Motor mit neuem Kraftstoff. Ja? In Hesekiel heißt es schon, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich will euch ein fleischernes Herz geben. Gott will einen Austauschmotor uns geben, einen neuen Antrieb. Ja? Und der David, der wusste das, als er gebetet hat, schaffe in mir, Herr, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist von dir. Und in Sprüchen empfiehlt uns Salomo, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit unserem Herzen ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Und da geht es nicht nur um Selbstspiegelung, sondern da geht es darum, dass man sein Herz Gott hinhält, weil er kann es ergründen. Er weiß, in welchem Zustand unser Herz ist. Er weiß, was nötig ist. Er weiß, was an falschem Kraftstoff da durchgelaufen ist. Er weiß, was er tun muss. Er weiß es. Und wir wissen es eigentlich nicht. Wir brauchen Gott. Wir sind nicht Gott, wir brauchen Gott. Wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen denjenigen, der sich mit den Herzen auskennt. Und ich habe eine Stelle gefunden, die eigentlich sehr unscheinbar ist. Das ist meine Hauptpredigtstelle. Die ist sehr unscheinbar und man denkt, naja, da erzählt der Paulus irgendwas von einem Mitarbeiter, der kommt dann irgendwie zu einer Gemeinde und so weiter. Aber das ist, wenn man da mal ein bisschen reinliest, ist das sehr tiefgründig. Und das möchte ich mal mit euch machen. Aus 2. Korinther 8, Vers 6. Da heißt es aber, Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Da gibt es also den Paulus, den Apostel Paulus, der hat ja diverse Mitarbeiter gehabt, einer davon war der Titus. So, und der Paulus hat gesagt, das wäre cool, wenn mal einer auch irgendwie zu den Korinthern geht, ja. Aber irgendwie sehen wir hier drin, ist noch irgendwie viel mehr. Und ich möchte kurz dafür beten, dass der Herr uns dieses Wort richtig schön aufschließt. Seid ihr dabei? Ja. Herr, ich danke dir so für dein gutes, aufbauendes, ermutigendes, stärkendes, kraftbringendes Wort in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich unsere Herzen heute ansprichst und dass wir erkennen, dass wir von dir erkannt sind, dass wir begreifen, dass du unser Herz durchleuchtest, dass wir verstehen, bei dir ist wirklich Hilfe. Du bist derjenige, der uns auf den richtigen Weg bringen kann, der uns einen neuen Antrieb verschafft und der uns motiviert durch seine persönliche Gegenwart in unseren Herzen. Dafür danke ich dir. Amen. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wenn das Herz der Motor ist, was ist dann der Kraftstoff? Ich glaube, dass der Kraftstoff Gott selbst mit seiner Liebe ist, die er in unser Herz gibt und dass dadurch Motivation entsteht und Bewegung und Richtung in unser Leben hineinkommt. Der Paulus nennt das mal an einer Stelle so, dass die Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist der Kraftstoff, der uns eigentlich motiviert. In dem Zusammenhang, wo dieser Text steht, da geht es eigentlich in 2 Kapiteln davor darum, dass der Paulus die Korinther ermutigt, doch eine Spende einzusammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Und da redet er sehr stark über den Segen des Gebens. Und dann schickt er Titus nach Korinth, um die Gemeinde aufzuerbauen und diese Kollekte vorzubereiten. Also das war richtig eine Aufgabe. Nicht so wie ich, dass ich rumgeschrieben habe, heute sammeln wir mal ein für Mosambik, sondern der ist da persönlich hingekommen und hat die vielleicht auch nochmal über Freigebigkeit unterrichtet oder was weiß ich. Und dann wurde ganz bewusst und feierlich eine Kollekte oder ein Opfer eingesammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Und wir lesen hier, dass der Paulus froh darüber ist, dass Gott einen Eifer in den Titus gelegt hat. Ja, er hat ihn zwar aufgefordert und gut zugeredet, mach das da in Korinth, aber das war nicht das Einzige, was den Titus angetrieben hat, sondern er hatte einen eigenen Antrieb. Er war noch eifriger. Er wollte aus eigenem Antrieb nach Korinth. Er war total darin überzeugt, dass es richtig und gut, dahin zu gehen und die Gemeinde in diese Richtung zu ermutigen. Ich will heute aber gar nicht über Geben sprechen, sondern mehr über Motivation, über das, was unser Antrieb ist. Schauen wir uns mal an, was Motivation ist. Ich lese euch mal eine Definition vor. Motivation ist die Gesamtheit der Beweggründe, der Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung oder Ähnliches beeinflussen oder zu einer Handlungsweise anregen. Synonyme Begriffe sind Ansporn, Antrieb, Eifer, Grund oder Begründung, was zu tun, Triebfeder, Ursache, Veranlassung. Motivation befasst sich mit den Einflussfaktoren, die Menschen zu einem bestimmten Verhalten bewegen. Motivation ist dabei ein zielgerichtetes Handeln. Eine Person ist immer dann motiviert, wenn sie als Ergebnis bestimmter Handlungen die Erreichung eines bestimmten Zieles erwartet. Es geht also um Bewegung. Motivation führt uns zu einer Bewegung, gibt uns in eine Richtung. Und die Frage ist, wie sieht es aus mit deiner Motivation? Das ist ja die Frage, was treibt mich an oder wo ist mein Antrieb? Was motiviert dich und warum motiviert dich etwas? Was demotiviert dich und warum demotiviert dich etwas? Das ist eine Frage, da sollte man sich mal ruhig mit auseinandersetzen und nehmt es mal mit in die Hauskreise. Denkt mal darüber nach, was euch motiviert und was nicht und warum und oder auch wieso nicht. Wie sieht es aus mit deiner Motivation, lernen zu wollen, neue Dinge zu entdecken? Wie sieht es aus mit deiner Motivation, Veränderungen zu erleben im eigenen Leben, im eigenen Umfeld, was Neues zu erobern? Das, was gerade in dem Eindruck kam, war, da ist ein Land, was erobert werden muss. Da ist eine Verheißung, die erobert werden muss. Wie sieht es aus mit der Motivation, hineinzugehen in schwierige Situationen, aber zu wissen, Gott macht ein neues Land für mich auf, eine neue Erfahrung, eine neue Weite. Auch die Frage, reicht dir ein Ziel zu haben, um motiviert zu sein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich stelle fest, ich setze mir manchmal Ziele, ja, aber das reicht nicht. Ziele alleine setzen reicht nicht. Da muss auch irgendwie der Wille da sein. Das Problem ist nämlich, die Bewegung, da kommt immer was dazwischen. Da kommt immer was dazwischen. Das ist der Schweinehund, der innere. Der innere Schweinehund. Und der innere Schweinehund, der ist immer derjenige, der uns dazu bringen will, in Trägheit sitzen zu bleiben. Zu sagen, ach, reicht doch aus. Ist doch gut genug, so wie es ist. Warum denn sich irgendwie anstrengen? Wisst ihr, das ist der uns immer in die Komfortzone schiebt. Der immer sagt, das muss sich gut anfühlen. Der Schweinehund ist derjenige, der immer sagt, lass mal ruhig angehen. Lass mal ruhig angehen. Mal nicht so euphorisch, nicht so übertrieben, nicht so eifrig, wie von dem Titus da gesprochen wird. Sondern mal schön den Ball flach halten. Ja? Das ist der innere Schweinehund. Ihr könnt auch einen biblischen Begriff dafür nehmen, könnt ihr irgendwas anderes für einsetzen, für den inneren Schweinehund. Auf jeden Fall ist das eine Stimme in uns, die uns bremst. Ja? Und was bremst einen Motor? Wisst ihr, wie eine Motorbremse funktioniert? Eine Motorbremse funktioniert so, dass man mit einer bestimmten Geschwindigkeit fährt und dann schaltet man in einen anderen Gang, nämlich in einen, der höher dreht, und dann wird die Spritzzufuhr am Motor abgeschaltet. Und dann fängt der Motor an zu arbeiten wie ein Kompressor. Dann verdichtet er nur noch Luft, er wird nicht mehr angetrieben, die Kolben werden nicht mehr durch die Explosion angetrieben, sondern der muss jetzt nur noch Luft verdichten. Und dadurch bremst der Motor. Habt ihr das gewusst? Dadurch bremst ein Motor. Ein Motor wird nicht zum Antrieb, sondern er wird ohne Kraftstoff zu einer Bremse. Er wird ohne Kraftstoff zu einer Bremse. Und genau das macht der Schweinehund. Der entzieht uns den Kraftstoff. Und dann fangen wir an zu bremsen. Und dann werden wir langsamer. Und dann ist das, was wir als Antrieb suchen, plötzlich weg. Und deswegen geht es darum, was ist mit unserem Herz und wie kommt der richtige Kraftstoff in unser Herz hinein? In dem Vers, den wir da gelesen haben, ich mache den nochmal an, da gibt es einige Aspekte, die uns besser verstehen lassen, wie Motivation in uns wächst. Ich lese den nochmal, weil er wirklich gut ist, dieser Vers. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat, denn er nahm zwar das Zureden an, also von Paulus, und doch, weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Gott hat eine Motivation in den Titus hineingelegt. Gott war es. Der Kraftstoff kam von Gott. Das war nicht der Paulus, der den dazu motiviert hat, dahin zu gehen. Der hat ihn zwar noch gut zugeredet, aber die eigentliche Motivation kam von Gott. Und Paulus erkennt das, was von Gott ist, und beschreibt das deswegen so, weil er sieht, das ist nicht nur sein Zureden gewesen, sondern der Titus, der ist dann plötzlich aus eigenem Antrieb gegangen. Und daraus schließt der Paulus, Gott hat ihn motiviert zu gehen. Gott hat ihn motiviert zu gehen, weil die ganze Sache im Namen des Reiches Gottes einfach war. Die Gemeinde in Korinth zu motivieren, einfach gute Werke zu tun hinsichtlich der Gemeinde in Jerusalem. Okay, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich stelle dann doch an mehreren Stellen fest, habe das gerade schon gesagt, dass das vielleicht da ist, dass man so eine Art Entschluss hat und vielleicht auch denkt, man ist motiviert, aber dann... Und genau das hat der Paulus beschrieben. Das hat der Paulus beschrieben. Der hat nämlich im Römerbrief diesen Sachverhalt beschrieben. Nein, ich lese euch den vor, den habe ich hier nicht als Folie. Ich verstehe nicht, wieso ich so handle, wie ich handle. Denn das, was ich tun will, tue ich nicht. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern ich tue das Böse, das ich nicht tun will. Es ist eine große menschliche innere Zerrissenheit, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen, und Dinge nicht tun, die wir eigentlich tun wollen. Und warum ist das so? Der Paulus sagt hier an einer Stelle, das liegt an dieser eigenen Natur des Menschen, in der nichts Gutes wohnt. Der natürliche Mensch, der normale Mensch, der ist so gefangen in diesem Zustand, dieser leidvollen Zerrissenheit. Nur manche akzeptieren das halt so, wie es ist. So, und die sagen, ja, da kommt dann der Schweinehund und sagt, ach, alles nicht so schlimm. Ja? Und andere leiden wirklich darunter, nämlich die versuchen, das Gute zu tun. Die leiden darunter, weil sie feststellen, das schaffe ich gar nicht in eigener Kraft. Hier wird im Prinzip beschrieben, wie man ein gottgefälliges Leben in menschlicher Kraft leben will. Das wird da eigentlich beschrieben. Und das ist so, als würde ich meinen eigenen Kraftstoff in meinen Herzensmotor reinkippen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich brauche die Motivation, wie der Titus hier, von Gott. Gott muss einen Eifer in mein Herz hineinlegen. Und wir werden uns gleich angucken, wie denn dieser Eifer und diese Motivation in unser Herz hineinkommt. Denn das ist nicht nur wichtig für unser persönliches Leben, für die Entscheidungen, die wir treffen, sondern das ist auch wichtig für unsere Gemeindesituation. Weil es geht ja in der Gemeinde auch immer darum, nicht nur, wie motiviere ich mich selber, sondern wenn man dann Leiter ist, dann fragt man sich auch, wie motiviere ich denn andere? Ja, ohne sie zu manipulieren, weil der Schritt ist in der Gemeinde sehr kurz, von Motivation zu Manipulation. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Der Paulus schreibt, dass der in Christus ist, erlöst ist von dieser alten Natur, die dazu verdammt ist, das, was sie tun will, nicht zu schaffen und das, was sie vermeiden will, trotzdem zu tun. Davon braucht es Befreiung, es braucht etwas Neues, es braucht das, was wir gelesen haben. Ich will euch ein fleischernes Herz geben, ich will das steinerne Herz herausnehmen. Wir brauchen diesen Motorwechsel in unserem Leben. Wir brauchen einen kompletten Motorwechsel. Wir brauchen ein neues Herz mit einem neuen Geist darin. Aber das macht er nur, wenn wir ihm das Einverständnis dafür geben. Und wann immer wir an diese Grenze stoßen, dass unser Wille nicht so richtig ausreicht an Kraft, in die Schritte hineinzugehen, die Gott von uns möchte, merken wir, wie notwendig das ist, dass wir in Abhängigkeit zu Gott leben. Denn, sagen wir mal, ist doch klar, wenn Christus in uns wohnt, Christus ist doch zweifellos motiviert, die richtigen Dinge zu tun, oder? Christus in uns ist doch zweifellos motiviert. Der ist doch zweifellos interessiert daran, dass das Reich Gottes kommt. Ja? Und er motiviert uns auch, in die Dinge hineinzukommen, die das Reich Gottes ausmachen. Mit dem Vater zu reden und sozusagen seinen Willen zu unserem Willen werden zu lassen. Diesen neuen Kraftstoff zu bekommen. Wie bekomme ich jetzt also diese neue Motivation, das Richtige und das Gute im Leben zu tun? Also bestimmt nicht durch Selbstdisziplin, dann ist der falsche Kraftstoff. Durch Anstrengung, durch jetzt Ärmel hochkrempeln, schaffen wir das. Das wird jeder wird bestätigen, das ist früher oder später zum Scheitern verurteilt. Also mit dem neuen Motor brauchen wir einen neuen Kraftstoff. Und ich habe schon gesagt, Das ist die Liebe Christi, das ist der Kraftstoff. Die ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die Gegenwart in unserem Leben Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Herzen vermag es, dass wir eifrig sind für Gott. Seine Präsenz in uns vermag es, dass wir das Richtige tun, dass wir das Gebot halten. Das sind alles Ergebnisse von diesem guten Kraftstoff seiner Gegenwart in unserem Herzen. Ja? Jetzt verstehen wir vielleicht, was es heißt, dass Gott dem Titus Eifer für die Korinther ins Herz gelegt hat. Also nicht der Appell, nicht Appelle motivieren ein. Wir werden so viel aufgefordert, arbeite doch mit, tu doch dies, da ist doch Not, mach doch was und so weiter. Und dann, okay, ja, machen wir irgendwie widerwillig. Aber da ist kein eigener Antrieb da. Aber was Gott möchte, ist, dass wir durch ihn motiviert sind, nicht in erster Linie durch Menschen, und einen eigenen Antrieb erleben. Ist ganz interessant, kurz vorher schreibt der Paulus, was ihn motiviert an die Korinther. Und da heißt es im 5. Kapitel, im 14. Vers, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Das, was uns motiviert, ist die Liebe Christi. Die treibt uns an. Die ist der Kraftstoff. Also vielleicht zusammengefasst, unser Herz ist der Motor unseres Lebens und die Liebe Christi ist der Kraftstoff, der uns antreibt. Ja, das ist so ein bisschen für mich das Ergebnis dieser Bibelstelle. Was wir brauchen, ist eine tiefere Verbindung zu Jesus, damit wir seinen Willen wollen. Dass wir wirklich sagen können, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und zwar, dass wir das von tiefster Überzeugung her sagen können. Nicht so, weil man das ja so sagen muss. Weil die Christen das ja so machen. Nein, 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 nein. Wir wollen wirklich den Willen Gottes wollen. Ja? Aber dieser Wille wird erst sozusagen stark in uns, kraftvoll in uns, wenn Gott mit seiner Präsenz viel Platz hat. Wenn wir ihn viel aufsuchen, wenn wir viel Gemeinschaft haben. Wenn wir alles dazu tun, was es fördert, dass er in unserem Leben groß wird. Johannes, der Täufer, hat so, dass er sagt, ich muss abnehmen. Der muss zunehmen. Christus muss zunehmen in mir. Ja, das ist im Grunde, was das sehr gut beschreibt. Und je mehr das der Fall ist, desto kraftvoller ist dieser Herzensantrieb, den wir haben, das Gute und das Richtige zu tun. Zwingen sich zwei Fragen auf. Die erste Frage ist, brauchst du einen Motorwechsel? Brauchst du ein neues Herz? Erkennst du, dass es notwendig ist, dass mit dem alten Herz es nicht geeignet ist, irgendwie was für Gottes Reich zu tun oder so etwas? Das ist demütigend, weil man zugeben muss, mein Leben, wie ich das bis jetzt konzipiert hatte, lief mit meinem eigenen Motor. Jetzt will mir Gott aber seinen Motor geben. Er will mir ein neues Herz geben. Und er will seinen Kraftstoff dadurch fließen lassen. Er will mir seinen Geist geben. Stellt sich prinzipiell sofort die Frage, brauche ich ein neues Herz? Muss ich erstmal hineinkommen in die Gemeinschaft mit Gott? Dass diese Voraussetzungen da sind. Ich finde das zutiefst attraktiv und habe das auch am Anfang meines Christseins zutiefst attraktiv gefunden, dass Gott was mit mir machen will. Also ich fand das schön, aber ich hatte auch kein verkorkstes Gottesbild, sagen wir mal so. Die Gnade habe ich also erlebt, dass mir nicht irgendein drohender oder irgendein böser Gott vorgestellt worden ist, sondern ein Gott, der es wirklich gut mit mir meint. Und das hat es mir leicht gemacht zu sagen, ja Herr, ich gebe dir mein Herz. Hier, mach was damit. Und Gott sagt, okay, ich gebe dir ein neues Herz. Und ich gebe dir einen neuen Geist. Ich bereue es in keinster Weise, diesen Schritt gegangen zu sein. Also wenn du hier sitzt und du hast dieses neue Herz noch nicht, das ist ganz einfach zu bekommen. Ja, muss man einfach bei Gott bestellen. So ein neuer Motor, den hat der auf Lager. Der wartet schon lange darauf, dass der in die ausgeliefert wird. Ja? Und du musst ihn auch nicht selber einbauen. Das macht der schon. Und das macht er richtig gut, richtig gut. Wie funktioniert das? Wie kriegen wir diesen neuen Antrieb in uns hinein? Dieses neue Herz, das ist einfach, indem wir sagen, Herr, ich kapituliere vor dir. Wie wir gesungen haben, du bist der Herr. Du bist der Herr. Und du sollst auch der Herr meines Lebens sein. Ich glaube nicht nur, dass du mir durch die Erneuerung meines Herzens auch die Sünden vergibst und dieses Gift, was da bis jetzt durchgeflossen ist durch mein Herz, dass du mich davon befreist und mir einen neuen Kraftstoff gibst, sondern ich unterstelle mich auch deiner ständigen Wartung, um mal im Beispiel des Fahrzeuges zu bleiben. Ich gehe immer wieder auf den Prüfstand, ich lasse mich immer wieder von dir durchchecken, ob alles in Ordnung ist, mit meinem Herzen, mit meinem Fahrwerk, mit allem, was ich so bin und habe. Ja, mit meinen Haltungen, mit meinen Motiven, alles kommt immer wieder auf den Prüfstand. Du darfst es durchleuchten. Du bist sozusagen der TÜV meines Lebens. Und dann ist die Sache, man kann ihn einladen. Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wenn du sagst, komm rein, dann komme ich rein, natürlich, klar. Es ist so beabsichtigt von Gott, in dein Herz hineinzukommen, wozu er dir erstmal ein neues geben muss. Aber das macht er in einem Moment, wo du anfängst, ihm zu vertrauen. Die zweite Frage, die sich aufdrängt, ist die Frage, bin ich mit Jesus unterwegs und packe ich doch ab und zu mal den falschen Kraftstoff in meinen Motor? Bin ich deswegen vielleicht antriebslos? Oder ist die Spritzzufuhr abgestellt, sodass der Motor anfängt, in Bremsung zu gehen, in Drückung zu gehen, wie so ein Kompressor zu arbeiten und gar nicht mehr ein Antrieb ist? Dann gilt es danach zu rufen, Herr, gib mir diesen neuen Kraftstoff. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich brauche die Liebe Christi, die mich treibt. Ja? Es war irgendwie einfache Kost heute. Eigentlich ganz simple Sachen. Aber doch so substanziell, so wichtig für unser Leben. Und ich möchte uns einladen dazu, dass wir eine Zeit haben, wo wir diese Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, für den einen die, für den anderen die, dass wir die beantworten vor unserem Gott. Dass wir nicht sagen, boah, das war toll, ne? Ein schöner Vergleich mit Fahrzeugen und so, super. Nee, du bist gemeint. Es geht um dein Leben. Seid ihr dabei? Ich möchte euch echt einladen. Vielleicht können wir nochmal dann auch mit Anbetung und mit Gebetsangebot und mit gegenseitigem Beten in den Reihen und wie auch immer wir das nicht einfach dahin fließen lassen und sagen, naja, ich möchte jetzt mal beten, dass ihr motiviert seid, das wirklich zu ergreifen. Herr, ich möchte wirklich beten, dass du jetzt einen Geist deiner Motivation schenkst, Dinge, die nicht gut laufen in unserem Leben, nicht als egal zu betrachten oder als gering zu betrachten, sondern als wichtig zu betrachten, sie ernst zu nehmen, sie anzupacken, sie vor dich hinzulegen und zu glauben mit großer Erwartungshaltung, dass du dich unserer erbarmst, denn du bist ein Gott des Erbarmens. Du bist ein Gott der Liebe und der Zuwendung, der Barmherzigkeit und der Gnade. Und so kommen wir zu dir und wir bitten dich darum, dass du unser Herz berührst. Nicht nur unsere Gefühle berührst, nicht nur unseren Willen irgendwie in die Hand nimmst, nicht nur unseren Verstand durchdringst, sondern ganz tief drin in unserem Herzen einen Eifer und eine Freude schenkst, die nur von dir kommt, die kein Mensch geben kann, die sich kein Mensch einfach nehmen kann, sondern die geschenkt sein muss. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist, mit deiner Liebe und deiner Präsenz und deiner Gegenwart genau das in unseren Herzen tun zu wollen. So komm mit deinem Heiligen Geist, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.